Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Ja, das ist sicher heavy gewesen und da habe ich unterdurch müssen und ich habe verschrauen. Also im Auto, ich habe fast durchgetragen. Einfach jemanden wollen zu verstehen und nicht zu verstehen. Also nicht, es ist nicht wie eine Sprache, wo du weisst, wenn ich mir Mühe gebe, lehre ich sie. Es ist einfach, es geht einfach nicht.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Wo der Sam Jordi 18 ist, versetzt ihn eine Hirnhautentzündung ins Koma. Er wacht zum Glück auf, aber mit bleibenden Schäden in der linken Körperhälfte. Er muss neu lernen laufen und verliert in einem bitteren Kampf sein ganzes Gehör. Jahre später verliert er auch seinen Sohn, der schon in der Schwangerschaft eine schwere Diagnose überkommt. Im tiefsten Schmerz rund um den Tod erzählt er uns von Liebe und von Schönheit, die er zmitzt in diesem Schmerz hat erlebt. Der Sam Jordi hat neben diesen Verlust aber auch ein grosses Erbe. Er leitet zusammen mit seinen Brüdern ein Familienunternehmen in der fünften Generation. Auch davon erzählt er uns von Herausforderungen, vom Umgang mit Verantwortung und von Wendepunkten. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Sam Jordi, schön, dass ich hier sein darf. Wir hocken hier an einem Sitzungstisch, in einem Sitzungszimmer von Jordi AG. Das ist eine Druckerfirma, die du zusammen mit deinen Brüdern führst, in der fünften Generation. Wie was für eine Familie bist du hineingeboren worden? Kannst du uns ein bisschen zurücknehmen in deine Kindheit?
Sehr gerne. Also, es sind so zwei Teile für meine Eltern. Und das ist so ein bisschen das Unternehmertum von Vaterseite kommt. Und der andere Teil ist das Französische von meiner Mutter. Und das ist schon ein sehr grosser Teil, würde ich sagen, der Teil, der sehr ausgeprägt bei mir vorhanden ist. Ich habe Schwäche für alles Französische zu essen, die Menschen, die Sprache, alles. Und ja, wunderbare Grosseltern gehabt, bei Memme von Frankreich. Und dort war eine sehr starke Prägung, wo mein Vater als Unternehmer sehr prägt hat, die ganze französische Westschweiz, die ein bisschen anders tickt, ein bisschen lockerer ist und so. Und vom Vater her, ja, als Kind, er hat uns mitgenommen in die Druckerei. Wir haben Druckerei gesehen, wir haben Druckmaschinen gesehen, unter dem Haus haben wir ein Lager gehabt und ja, da kommst du in Berührung. Aber zum Unternehmertum selber, ich glaube, das musst du irgendwie erleben, wenn du älter bist. Als Kind, am Weg, habe ich nicht so viel mitbekommen, was Unternehmertum wirklich ist.
Das tut nach einem relativ gegensätzlichen Paar. Also, dass deine Eltern auch sehr unterschiedlich waren.
Absolut.
Absolut.
Also, die französische Seite hat überhaupt nicht verstehen, wie mein Vater in den Ferien noch gearbeitet hat und Visionen hatte für das Unternehmen. Das war für sie ein absolutes No-Go. Die Franzosen, die gehen ein bisschen auf die Arbeitgeber. Ist das alles ein bisschen negativ gehucht, angehucht? Also, Führungspersonen sind dort per se schlecht und die einem ausnutzen. Und das hat mein Vater extrem gespürt bekommen. Also, es sind Gegensätze gewesen. Mami und Papi. Definitiv.
Und ist es für dich als Kind gewesen? Hast du es realisiert oder hast du es gespürt oder wie hast du es wahrgenommen?
Ja, als Kind noch nicht. Würde ich sagen, nicht. Ich merke jetzt so, also, sie sind nicht mehr zusammen, sie sind geschieden. Das ist einfach Diskussion. Wirklich führen ist fast nicht möglich gewesen, sagen sie. Aber das habe ich als Kind nicht erkannt.
Du bist der Jüngste im Bund mit drei Brüdern und einer Schwester.
Genau.
Wie hast du das erlebt, also der Jüngste im Bund zu sein?
Also ich habe sie dominiert, als Jüngste. Nein, ich habe es eigentlich auch sehr gut erlebt. Es war sicher so gewesen, dass als ich 14, 15 war, ist die Scheidung gekommen. Und dort hatte ich als Jüngster ja eh schon mehr Freiheiten gehabt. Und dann ist es die Eltern noch geschieden und dann hatte ich ultra viel Freiheiten gehabt. Also, ich konnte ein bisschen machen, was ich wollte. Aber, auch als Jüngster, ja, habe mich auch gefühlt. Also, es war schön gewesen, mit den älteren Brüdern aufzuwachsen, vor allem in der Schule. Da hast du immer die Eltern, die beschützen. Und Cousins hatte ich auch noch gehabt. Und da bist du eigentlich sehr behütet und beschützt der ganzen Schulzeit. Das war noch cool gewesen. Und wir haben es gut gehabt. Als Brüdchen und als mit der Schwester.
Und wie würdest du dich beschreiben als Kind? Was bist du für ein Kind gewesen?
Ich war sehr schüch. Ich glaube, man hat mich gerne gehabt. Ich war so ein herziger, unauffälliger Gil. Also, das Herzig meine ich jetzt nicht optisch, sondern einfach so ein bisschen von Art her, einfach so eine Schüche halt. Und, das Schüche, würde ich sagen, habe ich immer noch. Aber ich kann näher, ja, irgendwie entwickelst du und das ist schon ein bisschen weniger der Fall, das Schüche.
Inwiefern hast du das immer noch? Was ist das Schüche? Also, so ein bisschen das gern für dich sein oder Begegnung mit Menschen, die eher Herausforderung ist? Oder was ist das Schüche?
Also, das Schüche, ich bin gerne für mich an der Zeit aus, irgendwie für mich allein. Also, das brauche ich auch ein bisschen. Ich liebe Gespräche zu zweit so. Habe ich auch praktisch nie Respekt. Also, ich habe nicht Angst vor einem Gespräch, egal wer es ist. So. Mhm. Aber in dem Moment, wo es mehr Leute sind, dort merke ich, dort kommt das Schüche ein bisschen zurück. Oder muss mich viel mehr entscheiden. Also, jetzt gehst du dort rein, jetzt klebst du dort einen rein oder was auch immer. Das ist einfach, muss man viel mehr zusprechen, als das sonst der Fall ist. So.
Mhm.
Und dort spüre ich es halt, dass das Schüche zusammen da ist. Andere lieben es ja, eine Sitzung zu leiten oder irgendwie Einfluss zu nehmen auf eine Menschenmenge. So. Und ich gehe es ein bisschen weniger.
Mhm. Obwohl dass du heute ja eine Führungsperson bist, auf das kommen wir noch ein bisschen zu reden, wie du deinen Weg rein gefunden hast. Du hast gesagt, als du 14, 15 warst, haben sich deine Eltern lassen scheiden. Mhm. Kannst du uns ein bisschen zurücknehmen in das? Was hat das für dich bedeutet? Wie war das für dich?
Ich muss sagen, es war nicht so schlimm gewesen. Also der Moment, klar, wo der gesagt wird, hey, Sam, das war sogar bei Berufswahl gewesen. Mein Vater hat im Nachhinein gemerkt, er hat immer wieder probiert, mir das zu sagen. Hat immer gleich angefangen. Und das ist schon ein Klapp, wenn du merkst, oh shit, jetzt geht das auseinander. Und es ist nicht nur auseinandergegangen, sondern meine Mutter hat sich eigentlich für eine homosexuelle Beziehung entschieden. Und das ist halt einfach, es ist deine Mami, die du, also ich liebe sie immer noch über alles. Und, aber auf das Mal merkst du, die liebt nicht mehr mit Papi, sondern die geht jetzt eine Beziehung mit einer Frau. Und das ist so, als 14, 15-Jährige ist das schon noch hart, irgendwie.
Mhm.
Aber ich würde sagen, es hat mir nicht geschadet. Ich hatte gute Freunde, ich hatte Brüder, Schwester, also wirklich ein wunderbares Umfeld. Und in dem Sinne hat es mir nicht geschadet. Ich finde, sie haben sich selber vielleicht ein bisschen geschadet. Also das Leben ist nicht einfacher geworden für sie, würde ich sagen.
Die Trennung und die Entscheidung.
Genau.
Mhm.
Genau.
Also bist du dann weiterhin bei deiner Mutter aufgewachsen? Oder haben sie es aufgeteilt, das Sorgerecht? Oder?
Mutter ist dann rausgegangen.
Mhm.
Vater hat aber gesagt, du kannst jederzeit kommen. Also hat sie ein bisschen beides dürfen haben. Sie ist eigentlich weg, sie nicht bei uns gewohnt, hat aber King gleich noch gesehen.
Also sie ist ein- und ausgegangen weiterhin bei euch?
Genau.
Okay.
Und ja, hat dazu geführt, dass sie beides kennen kann. Also eben, wie zwar gegen Vater entschieden hat, aber gleich die Kinder noch ein bisschen können haben und auch noch ein bisschen die andere Beziehung. Genau, dann war ich mein Vater.
Mhm. Aber ihr seid ja eben alle schon recht gross. Du warst ja der Jüngste mit 14, 15.
Mhm.
Und das heisst, eben, man hat sich auch gar nicht gross um euch kümmern. Oder wie oft war sie denn da, deine Mutter?
Oh, das weiss ich gar nicht mehr. Ja, sicher wöchentlich, vielleicht mehrmals pro Woche.
Und das heisst, dein Vater hat Care-Arbeit vor allem übernommen für euch? Also er hat die Betreuung von euch übernommen?
Also WC-Putz und Kleider richtig anlegen und so, das hat alles der Tim übernommen, mein 4 Jahre älter Bruder.
Okay.
So ein bisschen die Sachen.
Mhm.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern. Also Papi war gerne da gewesen, der war da gewesen, hat aber auch ein Unternehmen gehabt, meine Mutter war auch da gewesen. Aber ich weiss es ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Wie war
es? Es ist ja nachher eine weitere herausfordernde Situation auf dich zugekommen. Mit 18, jetzt bin ich gerade unsicher.
Mhm, genau.
Mit 18 hast du eine Hirnhautentzündung gehabt, die ja, schlimm verlaufen ist. Kannst du uns von dem ein bisschen erzählen?
Mhm. Also 2006, als ich 18 war, hatte ich eine Hirnhautentzündung gehabt. Und das ist an einem Moment passiert, wo nur noch der Tim bei uns daheim gewohnt hat. Alle anderen Kinder waren das. Und die Mutter auch. Und meine Mutter ist Ärztin.
Mhm.
Und so habe ich einfach am Samstag, am normalen Samstag, am Freitag noch gearbeitet, am Samstag bin ich krank gewesen, habe ich einfach komische Sachen angefangen machen. Und der Tim hat das gemerkt, zum Glück.
Zurück. Also was für komische Sachen machen?
Ich habe beim Sofa habe ich das WC gesucht, habe rumgeschnagelt im Zimmer, habe das Gleichgewicht nicht mehr gehabt, habe so ein bisschen Kühlschrank hineingehauen, Stegen aufgehauen. So ein bisschen. Der Tim hat gemerkt, oh, irgendetwas ist auch nicht gut mit meinem Bruder. Ich habe meine Mutter angerufen, es war Nacht gewesen, und sie war gerne locker gewesen. Die Mami, die hat die ganze Strasse die Wunde genäht, einfach die ist einfach machen. Meine Mutter ist so, ah, wie fair, macht sie und so. Und sie hat es zuerst nicht so ernst genommen und der Tim hat dann gemerkt, ah nein, das kommt nicht gut. Und dann hat er eine Ambulanz angerufen, der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und gleichzeitig hat sich dann meine Mutter auf den Weg gemacht, auf Baub, die war dann das Güterkaffee gewesen.
Und dein Vater war nicht daheim gewesen, denn?
Mein Vater? Auch nicht. Ich habe keine Erinnerung an meinen Vater. Und vielleicht hat er auch tief geschlafen, das kann man aber fast nicht vorstellen. Ja, das war etwa auf einer Skitour oder irgendwo auf einer Alphütte. Ja, dann kam die Ambulanz und das hat man mir erzählt, ich habe mich dann auch gewehrt. Also ich habe dann einfach reinschlagen und das war der Moment, wo das gehört nicht so zu meinem Naturell, einfach mal reinschlagen. So. Und dann sie mich halt müssen betäuben. Und dann bin ich dann ins Koma gefallen, Samstag auf Sonntagnacht und bin dann so knapp in 2 Tage im Koma gewesen. Und für meine Mami, nein, ist der Brückschatz meiner Mami, ist natürlich schwierig gewesen, wenn du Ärztin bist, du hast das Haus verlassen und dann der jüngste Sohn bekommt eine Krankheit, die sie wahrscheinlich ein bisschen früher erkannt hat, dass sie Hirnentzündung ist.
Ja, irgendwo eine Frage, also, was ist vorausgegangen? Hast du irgendwie Fieber gehabt, bist du krank gewesen oder ist das wirklich so akut, einfach in der Nacht so, hat sich das aufgebäumt?
Also Samstag wirklich normal krank, 39 Grad Fieber. Mokka ja gut gegessen, ich liebe Mokka ja gut. Und normal krank, nicht mal schlimm, normal krank einfach. Und Kopfweh. Ja, aber mehr nicht, also ich hätte es nie erwartet. Und es ist dann aber extrem schnell gegangen.
Du bist im Koma gelegen, du bist auch gekommen.
Genau.
Und nachher?
Und dann, ja, ich hatte x Schläuche gehabt, ich habe überall in die Nase, in den Mund, künstlich beatmet. Und ich hatte nur 18% Überlebenschance gehabt, trotz Behandlung. Gibt es auch nicht so oft die Art Hirnentzündung in der Schweiz. Und das hat meine Mutter hat eine Ausbildung, hat sie 2 Fälle gehabt und die sind beide gestorben in ihrer Ausbildung. Also ist sie neben mir gewesen, ich im Koma, sie mit ihrem Schuldgefühl, warum bin ich nicht da gewesen als Mami. Ja, und erwachen bin ich, als der Gebus reinkam, mein ältester Bruder, wo dann mir her ist und gesagt hat, hier ist der Gebus, kennst du mich noch? Hörst du mich noch? Kennst du mich? Und dann mit dem Zeh bewegt und dann hat er mein grosses Zeh bewegt und dann ist klar gewesen, okay, Sam wacht wahrscheinlich auf. Hat aber nicht gewusst, wenn ich dann erwache, habe ich Hirnschäden, habe ich irgendetwas.
Kannst du dich an das erinnern?
Ich kann mich erinnern an das Schluch rausnehmen, das mich künstlich beatmet hat. Dort habe ich reagiert auf den Mann, ich mich auch erinnere. Und die Person im Notfall, das ist ein schönes Geschenk, das ist eine Person, die ich gekannt habe. Also die Person, die den Schluch rausgenommen hat, die habe ich gekannt. Und als ich dann erwacht bin, dort, ich habe nichts geschnallt, was passiert ist. Es war ganz speziell. Ich habe gesehen, dass Leute rennen, Freunde sind gekommen, eins vor ein Zeug. Und ich habe es einfach nicht realisiert, was ist los. Und als ich erwacht bin, habe ich eine halbe Gesichtslähmung gehabt. Ich habe geschillert. Also, wenn ich gelacht habe, nur eine Hälfte von meinem Gesicht gelacht. Ich habe geschillt, das heisst, ich habe doppelt gesehen, das habe ich auch lange nicht geschnallt. Und ich habe kein Gleichgewicht mehr gehabt. Also, ich musste neu lernen laufen. Aber, sonst ist eigentlich, glaube ich, alles gut. Und das Gehör natürlich, das Gehör. Das Gehör ist im Moment, als ich erwacht bin, noch gut gewesen. Aber dort musste ich halt extrem viel Antibiotika in Pumpen. Und so könnte es sein, dass auch mein Gehör wegen dem kaputt ist gegangen. Und das ist das, was noch da ist.
Also, du bist dort aufgewacht. Du hast gemerkt, mit mir stimmt ganz vieles nicht mehr, oder? Du hast gemerkt, dass sind ganz viele Leute, ganz viele Emotionen. Also, wie ist es dir gegangen mit dem?
Also, die Emotionen und die Zuneigung von den Menschen, das ist natürlich ultra schön. Das ist, mein Bruder ist heilig vor der Dominikanischen Republik und so. Aber geschnallt, wie schlimm das es war, das habe ich auch lange nicht. Ich bin erwacht, habe meinen Schlagzeuglehrer angerufen und entschuldigt, dass ich die Schlagzeugstunde nicht besucht habe vom gestrigen Tag. Und also ich habe wirklich nicht geschnallt, was passiert ist. Das ist erst nachher gekommen, als ich gemerkt habe, shit, ich habe knapp überlebt. Ich habe Ja, ja, ja.
Und realisiert, dass, eben, dass du irgendwie neu musst lernen laufen, dass da mit deinem Körper etwas ganz Krasses passiert ist. Hast du es realisiert?
Ich habe es nicht realisiert. Vielleicht ist es so, ich glaube, ich denke eher positiv. Und als ich im Spital war, was sie mir zu hören haben, untersucht, habe ich gemerkt, also haben sie mir gezeigt, es ist nicht so gut. Und wir wissen nicht, wie es rauskommt. Für mich ist klar, dass klar kommt es gut raus. Also ich werde wieder hören. Mhm. Aber wir erinnern uns dann, ein Freund zu mir kam und gesagt, Sam, im Fall, auch wenn das Gehör nicht mehr kommt, wir finden eine Lösung. Wir kommen mit Schlag mit dem. Mhm. Und dort habe ich gemerkt, oh ja, shit, vielleicht kommt es gar nicht mehr, das Gehör. Aber erst dann habe ich realisiert und zuerst mal daran gedacht, vielleicht kommt es nicht. Mhm. Genau.
Du hast nachher also müssen lernen, laufen wieder. Mhm. Wie lange bist du nachher mit dem beschäftigt gewesen, so mit der Aufbauphase? Oder wie lange hast du gehabt, bis du wieder ins normale Leben zurückgefunden hast?
Ja, etwa 3-4 Monate. Also Schillen, Gesichtslähmung, das ist sehr schnell weggegangen. Und zu lernen laufen wieder, das hat etwa 3 Monate gebraucht. Ich tue zu viel mehr über die Augen. Und das hat mein Hirn irgendwie noch müssen lernen. Das Gleichgewicht sogar ein weniger und eins, wo es Mühe angeschlagen ist. Mhm. Und so habe ich noch müssen lernen, mit den Augen ein bisschen mehr mit dem Gleichgewicht zu organisieren. Und so ist natürlich Extremsport wie Schutten, Säckeln und Aufschauen, Himmel nach dem Ball suchen. Das sind herausfordernde Sachen für mich. Aber also es geht. Bis heute, ja.
Das ist bis heute herausfordernd.
Die Dunkelheit ist schon sehr, sehr herausfordernd. Also Dunkelheit ohne Licht, ich kann fast nicht laufen, wenn es richtig dunkel ist.
Das Gehör hat sich ja dann nicht so erfreulich entwickelt, oder? Da hast du immer wieder so phasenweise gar nicht gut gehört, dann ist es wieder besser gegangen. Hast du lange nicht gewusst, ja, also wie genau wird es? Wie ist das für dich gewesen, eben so, dass die Unsicherheit, gehöre ich wieder, oder, ja?
Also das Gehör, das war heavy stuff gewesen. Also es ist zu einer Zeit gekommen, wo ich halt, ich bin 18-jähriger junger Mann gewesen, da wolltest du keine Hörgeräte tragen. Mhm. Und das war am Anfang eigentlich auch okay gewesen, es hat einfach sehr fest geschwankt. Also es konnte sein, dass ich praktisch schwerhörig bin, am Morgen und am Abend normal ohne Hörgerät mit jemandem kann reden. Und das hat Einfluss auf alles. Also auf Unsicherheit. Also ich bin grundsätzlich viel unsicherer gewesen als Mensch, weil ich nicht die Leute angeschaut habe, zumal geschaut habe, redet jemand? Aha, nein, er redet nicht, er redet vielleicht er. Und habe so einfach so eine Grundunsicherheit gehabt und ganz, ganz viel Recht aus der Form die Momente erlebt. Es gibt sehr viel demütigende Erlebnis, wenn du nicht gut gehörst, wenn du aber falsch verstehst, sagen das Frauen, die gut willst klar machen. Und dann verstehst du sie nicht, oder was auch immer, lauf einfach weg, wenn jemand mit mir fährt, davon reden. Mhm. Ja. Und das ist sicher heavy gewesen, und da habe ich unterdurch müssen, und ich habe aufgeschrauen. Also im Auto, ich meine, fast durchgedreht, einfach jemanden wollen zu verstehen und nicht zu verstehen. Also es ist nicht wie eine Sprache, wo du weisst, wenn ich mir Mühe gebe, lehre ich sie. Es geht einfach nicht.
Also ein Kontrollverlust, oder? Plötzlich ist es wieder weg, stell ich mir vor, und du kannst eigentlich wie nichts machen.
Mhm. Ja, es ist so verzweifelnd, weil du kannst nichts machen. Es gibt nichts, wo dir die Aussicht gibt, dass es wieder besser wird oder so. Und irgendjemand hat mal gesagt, dass jemand, der nicht sieht, der Trend von Sachen oder von Dingen, jemand, der nicht hört, der Trend von Menschen. Ich weiss ja nicht, wie es ist, nicht zu sehen, aber du auch nie etwas irgendwie urteilen. Ich weiss nicht, wie es ist, aber es ist wirklich so. Also bei allen, die ich kenne, die Gehörprobleme haben, du distanzierst dich automatisch von Menschen. Und das ist schon schlimm. Aber ich hatte zum Glück mega einfach gute Leute um mich gehabt. Richtig, richtig gute Leute.
Mhm. Also vor allem deine Family auch oder Freunde?
Family, Freunde. Mhm. Freunde, die es einfach genommen haben. Und ich hatte eine wunderbare Jugend gehabt, auch trotz dem Gehör.
Wie lange ist in die Phase gegangen, was so unsicher war, was immer wieder mal gut gegangen ist, dann wieder schlechter, wo du so geschrauen hast, immer wieder an, aus Verzweiflung?
Ja, die ist etwa von wahrscheinlich so 2007, sagen wir mal, bis 2011, was viel geschwankt hat, so, wo ich noch nie gewusst habe, wenn ich Sport mache, vielleicht ist das gut, dann habe ich ein bisschen mehr Sport gemacht und so. Und dann ab 2011 hat es sich einfach immer mehr verschlechtert und ist eher konstant schlechter geblieben.
Mhm. Also eine lange Zeit, oder? Also es sind mehrere Jahre. Seit
ja, genau.
4 Jahre.
Ja. So, und dann, nach diesen 4 Jahren ist es konstant schlechter geworden, bis 2019, wo man gemerkt hat, ja, haben wir im Inselspital gesagt, hat, ja, Herr Jordi, ist im Prinzip ohne Hörgerät, hat sie die Schwerhörung. Also, verlieren kann dort nichts, mach doch das Implantat, das Cochlea-Implantat. Das war dann im 19.
Das Implantat, also das ist ein Hörgerät, das man eben einpflanzt, quasi, also reinoperiert. Das heisst, es ist wirklich auch eine schwarz-weiss Entscheidung, oder? Jetzt musst du dich entscheiden, ja, lasse ich das los, dass ich wirklich einfach mir ein Implantat mache und eigentlich die Hoffnung aufgeben, dass sich mein Gehör wieder erholt? Oder lebe ich weiterhin mit dieser unsicheren Situation?
Ja, genau, genau. Es ist halt, wie du gesagt hast, es ist ein definitiver Eingriff. Du kannst das nicht mehr rückgängig machen. Du machst das Gehör auch kaputt in dem Moment, wo du die Operation machst. Und ich bin jetzt einer gewesen, der gerne daran geglaubt hat, dass ich mal wieder werde hören.
Mhm.
Und für mich war es halt wie auch gewesen, ja, shit, wenn ich mich für die Operation entscheide, glaube ich ja wie nicht mehr. Und dann noch Eduket, dass ich denke, da hat es ein Gerät im Kopf. Ich will doch nicht, dass...
Das sieht man auch von außen, oder?
Genau, das sieht man recht gut.
Vielleicht noch einhaken dort im Glauben. Also, dass du geglaubt hast, dass sich dein Gehör wiederholt, hat ja auch mit deinem christlichen Glauben zu tun, oder? Du glaubst, hast auch in dieser Zeit immer an einen Gott geglaubt und hast eigentlich wegen dem auch sehr gehofft, dass dann noch ein Wunder passiert irgendwie mit deinem Ohr.
Mhm. Ja, das ist so. Also die Fights, die ich gesagt habe, dass sie entweder ein Steuerrad angeschrauben oder dort waren es wirklich auch Fights gewesen, wo ich mit Gott irgendwie geführt habe. Dass ich einfach den Zerriss habe ich mit ihm manchmal laut, manchmal grennend, manchmal wie auch immer habe ich geteilt. Und ich selber habe dort extrem viel Schönes auch erlebt in dieser Verzweiflung.
Inwiefern Schönes erlebt?
Ja, da ist, ich probiere mich kurz zu fassen. Es ist einfach ein wunderschönes Erlebnis.
Mhm.
Und das war wieder mal eine verzweifelte Situation im Geschäft. Nichts gehört, mühsam. Ich habe mich gefreut, hey, zum Wegenkollegen, Jakob Reichner, dann mit dem ein bisschen zu schwätzen. Er ist nicht da. Und ich hocke am Tisch und sage zu Gott, das schießt mich so an. Und ich dachte, okay, Sam, das sind 2 Möglichkeiten. Entweder liest du jetzt ein bisschen Bibel oder gehst du joggen. Und dann dachte ich, okay, komm, lese ein bisschen Bibel. Dann habe ich die Bibel gelesen und bin eingeschlafen. Und dann bin ich wieder erwacht und dachte, okay, gut, jetzt gehst du noch joggen. Und ich dann, ja, Scheiße gehört. Also, ja, nicht gut gehört. Und dann bin ich joggen, eine Stunde zu Bern. Bin auf in die Wege gekommen und gemerkt, wow, ich höre wieder, so, dass ich Musik hören kann. Das ist dann Monate nicht möglich gewesen.
Mhm.
Und ich habe mit 5 Wegenkollegen vorher zusammen gewohnt, mit wo unterschiedliche Kollegenkreise hatten. Das heisst, wir haben eine extrem grosse Musikdatenbank gehabt. Irgendwie auf einem Stick drauf und so. Dann habe ich die aufgetan, habe einen Song ausgewählt, einen Song, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und der Song heisst Samuel, Do You Lend Me Your Ear?
Do you lend me your ear?
Ja,
also,
genau.
Würdest du dein Ohr zu mir beugen, so
genau.
Neigen?
Gehst du mir dein Gehör? Und das ist so krass gewesen. Das ist, I think that Samuel, do you lend me your ear? There will be days you feel like flying. There will be days you feel like crying. Never stop trying. My love is never dying. Und das sind Worte gewesen, die in dem Moment so krass passt, hey.
Kannst du mal auf Deutsch übersetzen?
Sam, da gibt es Tage, da fühlst du dich zum Schreien und ich habe eine Stunde vorher geschrien. Da gibt es Tage, da fühlst du dich, als machst du grennen. Und ich habe dann was mir nicht gut ist, gesagt, Herr, ich möchte am liebsten grennen, aber ich kann nicht. Ich bin echt verrückt. So. Und gibt es eben solche Tage, glaube ich ja nicht, dass meine Liebe zu dir jemals stirbt. Never stop trying, probier es einfach, hör nicht auf zu probieren.
Mhm.
Und gib mir deine Ohren. Und ich meine, mein Name wird genannt, klar, es hat einen biblischen Grund. Mein Name wird genannt, mein Gehör wird genannt, all die Sachen, die ich am Tag eben platziert habe, sind genannt worden. Und dort habe ich einfach ein paar Stunden lang geheult. Und bis der Wegenkollege ist reingekommen, habe ich den Laptop dazu getan, mein schlafender Stände. Genau. Ich habe es dir schon erzählt, aber in dem Moment wollte ich nicht über das reden. Ja, das ist eines von meiner schönsten Begegnungen, die ich als Begegnung mit Gott oder so eine feine Berührung von Gott bezeichne, die heute sehr emotional ist für mich.
Mhm. Und was genau nimmst du aus dem aus? Also ist es wie zu sagen, hey, egal was mit deinem Körper passiert, es ist gut, meine Liebe ist da? Oder ist es, glaub daran, dass dein Körper wieder gut wird? Glaub an die Heilung? Oder was nimmst du mit aus dieser Begegnung?
Also in dem Moment war es einfach, hey Sam, ich bin da. Ich habe alles gehört, was du mir gesagt hast. Ich sehe, dass du schlecht hörst. Aber glaube ich auch nicht, dass ich nicht da bin, dass ich dich nicht von Herzen liebe. Glaube das eigentlich auch nicht. Und es kann man, ja. Mhm. Und das ist einfach, es ist, glaube ich, einfach, er sieht mich. Also, wenn ich in meiner kompletten Verzweiflung. Und das ist das gewesen, was mir in dem Moment, was mir in dem Moment so gut hat.
Du hast ja dann entschieden, das Implantat zu machen. Ist das für dich auch eine kleine Entscheidung gewesen? Ein kleiner Bruch, sag ich jetzt mal, in deinem Glauben?
Also, es ist ja so, dass ich das mit Einfluss hatte, dass ich gedacht habe, ja, Moment, ich kann doch jetzt nicht das Implantat machen. Vielleicht will mich ja Gott noch heilen, so.
Mhm.
Aber dann gleichzeitig irgendwann noch gemerkt, ja, Moment, also, wenn schon ein Wunder passiert, dann kann das Gerät da einfach, wenn ich die Operation gemacht habe, kann das Gerät da einfach verschwinden und ich habe gehört, also, wenn schon ein Wunder, dann spielt es keine Rolle, in welcher Art und Weise. Also, ich mache es einfach. Es ist nicht, ich gebe nicht den Glauben auf, sondern ich traue mir noch mehr zu.
Mhm.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Mit so einem Gerät muss man ja ganz neu lernen hören, oder?
Mhm.
Wie hast du das erlebt? Wie war das die erste Zeit mit diesem Implantat?
Also, du wirst operiert. Da wird wirklich in Schädel, das wird aufgetan, wird reingefressen. Du dann musst heilen, 4 Wochen etwa. Mhm. Und dann kommt wirklich der Tag X, wo sie dir ein Gerät an den Kopf tun, also das Cochlea-Implantat. Wo dein Hirn ein Signal bekommt, das er in seinem Leben noch nie bekommen hat. Und das ist ein Moment, wo du Filme findest auf YouTube. Das sind krasse Momente, das sind meistens auch Leute, die noch nie einen Ton gehört haben, auf einmal einen Ton hören. Also sehr viel Tränen, sehr berührende Momente. Und da lese ich schon viel und so bin ich recht vorbereitet gewesen. Und ja, das ist einfach kurz gesagt, du tust das Gerät her und ich hatte 2 Tonspuren gehabt. Wie so 2 Tonspuren, 1 mega hohen Ton, wo einfach immer ein Pieps war, aber vielleicht ein Tinnitus, was aber überschlägt. Und die Stimme von dem, was wirklich passiert ist, von meiner Frau zum Beispiel in dem Moment, dann aber eine Oktave zu hoch. Also es ist alles, es ist im Moment, wo es anschaltet, ist es eher wüst, was du hörst. Und hennen laut.
Mhm. Und das ist ein Prozess, wo das Hirn wie sich adaptiert und mittlerweile hörst du mehr wie? Immer noch eine Oktave zu hoch.
Nein, sehr natürlich.
Mhm.
Ich bin auch in Ferien und das war super gewesen, ich kann ausprobieren. Und das Tinnitus, die zweite Spur, ist etwa nach 4 Tagen zurückgegangen und verschwunden. Und jetzt, ich weiss nicht, wie ich früher gehört habe, aber so wie ich jetzt heute höre, fühlt sich extrem, extrem natürlich an.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, deine Frau war eine der ersten Stimmen, die du gehört hast. Mhm. Wie hast du sie lernen können? Also, und wann hast du sie lernen können?
Die Rahel, ja, die habe ich im Geschäft lernen können. Es war ihre zweite Lehre, also bin ich ihr Oberstift gewesen, obwohl sie 5 Jahre älter ist.
Mhm.
Und meine Frau ist auch Prinzessin, also prinzessin.ch, das ist das Portal, wo ich mir tagtäglich wo ich alles gebe, und sie ist der Prinzessin.
Also sie ist Prinzessin, das ist wie, müssen wir vielleicht sagen, wie eine Hungerfirma? Vor Firmen, wo der Flyer druckt, Poster druckt, so die kleineren Geschichten druckt.
Mhm.
Und sie ist dort wie das Aushängegesicht von dieser Prinzessin eben.
Ja, genau. Es ist der Mensch, irgendeine Prinzessin. Also man hat ja. So eine Bildwelt. Und das ist Rahel, meine Frau, die dort drauf ist. Und die habe ich im Geschäft kennengelernt. Und für sie war schon ein mega Tag bei der Hirnentzündung. Also das ist auch der Grund, warum ich nicht möchte, die Hirnentzündung messen, weil ich habe sie dort so auch richtig kennengelernt, Rahel.
Ah, sie war dann schon da gewesen und hat sich dann auch um dich gekümmert in dem Sinn.
Ja, dann hat es ein bisschen angefangen, dass wir es besser kennengelernt haben.
Ja.
Und ja, das ist, da hat sich einfach eine Freundschaft entwickelt im Geschäft. Sie ist dann gegangen und wieder gekommen und so. Mhm. Aber da haben wir uns kennengelernt im Geschäft. Ja.
Mhm. Und ihr habt Familie gegründet. Ihr habt ein Mädchen bekommen, die Lucy.
Mhm.
Und dann ist auch dort wieder eine sehr herausfordernde Situation gekommen. Sie sind zum zweiten Mal schwanger geworden.
Mhm.
Und schon während der Schwangerschaft, glaube ich, gemerkt, stimmt etwas nicht.
Genau. Das war im Ende 2016. Rahel war schwanger, Lucy eben zwei. Wir sind im, also Rahel war im fünften Monat und dann hat sich eine klassische Kontrolle. Ich habe nicht Angst. Ich habe nicht Angst gehabt, dass ich irgendwie, mir ist echt zur Kontrolle, der hat die Kontrolle gesagt, oh, etwas ist nicht gut. Und dann hat er uns eigentlich gesagt, ja, das kommt nicht gut mit dem Kind. Das hat, der Bauch hat kein Fruchtwasser, weil das Kind keine Nieren hat. Und keine Nieren gibt kein Bissi, ohne Bissi kein Fruchtwasser. Und ohne Fruchtwasser keine Lunge. Genau, das war im Dezember 2016. Gewesen. Und er ist natürlich, ja, hat einen Schlag gewesen. Und er hat uns dann empfohlen, abtreiben, sofort. Dann hat er einfach weniger Komedis, kannst du schneller wieder schwanger werden. Und so für uns war echt klar gewesen, nein, wir wollen es irgendwie natürlich angehen. Und wir schauen, was jetzt rauskommt. Das Kind fühlt sich wohl. Also hat nicht im Bauch, hat sich ganz wohl gefühlt.
Das heisst, es ist schon gewachsen, aber es hat keine Nieren gehabt.
Mhm.
Und die Lunge hat sich nicht weiter ausbilden. Aber es ist klar gewesen, wenn es auf die Welt kommt, es wird nicht überlebensfähig sein.
Genau, genau. Mhm. Und es ist auch so gewesen, seit dem Tag, wo wir Bescheid haben bekommen, habe ich das erste Mal gespürt nach dem Abend, am Bauch, wie es geschüttelt hat. Und, ja, für uns war klar, wenn ich schon glaube, dann glaube ich auch dort wieder an ein Wunder. Und das, was ich machen kann, ist jeden Tag für das Baby zu beten. Und das wird natürlich mehr intensiver. Also, ich habe dann gewusst, okay, ich tue mich vorbereiten auf den Tod von meinem Kind, der wird kommen. Aber ich glaube gleichzeitig an ein Wunder. Und bete ich jeden Tag für das Kind. Das ist das, was ich machen kann. Und auch dort hat es coole Erlebnisse gehabt. Ich will jetzt da nicht alles erzählen, aber das war so ein das Dilemma gewesen. Aber auch dort wieder die Familie, wie sie da war und alles, das war extrem cool gewesen. Und es hat einen Vorteil gehabt, wir haben es halt ein bisschen vorbereiten können. Wir haben dann geschaut, wie geht mit so etwas um, was macht man im Spital, wenn es stirbt. Will man es dann jemandem zeigen oder nicht? Ein Kind, will man dann besuchen oder nicht? Was ist nachher mit der Rahel? So.
Und wie seid ihr als Paar mit dem umgegangen? Also ich stelle mir so noch schwierig vor. Das ist ja für beide extrem schwierig, oder? Also habt ihr euch dort wie können unterstützen oder hat es jeder für sich ein bisschen verarbeitet?
Nein, wir haben schon sehr können unterstützen. Es war schon gängig so, gewesen, dass Rahel und ich sehr gut können reden über alles. So, bevor wir zusammen waren und bevor wir verliebt waren, ist das etwas gewesen, wo mega kurz war mit Rahel und ich reden. Und das war dort nicht anders gewesen. Dass wir einfach alles besprochen haben, viel geredet haben, auch mal zusammen Tränen vergossen haben, aber extrem zusammen, würde ich sagen, ja. Ja.
Nachher ist es zur Geburt gekommen, oder? Also, ihr habt das wirklich alles natürlich la wachsen.
Mhm.
Es ist zur Geburt gekommen. Kannst du uns in diesen Moment zurücknehmen, wo das Kind auf die Welt kommt?
Das ist dann im Februar, also im siebten Monat, hat Rahel Blutungen bekommen, so. Mehrmals. Und das, was sicher eine Challenge war, Rahel hat sich zumindest gewünscht, dass sie es natürlich gebären kann. Dass sie es als Mami einfach gebären kann. Und es ist dann ein bisschen komisch gelegen im Bauch und so, dass Rahel in Gefahr ist gekommen. Und dann im Februar hat man dann müssen einen Kaiserschnitt machen. Und das ist natürlich ein abartiger Moment. Das, was ich persönlich krass gefunden habe in dem Moment, ist, also der Kaiserschnitt gewesen, der Anblick ist nicht so schön gewesen mit der Frau, die dort auf dem Trage liegt, die Arme ausbreitet, sie hat mehrere Zusammenbrüche gehabt, und nehmen sie das Kind raus und, haben sie dann auf die Brust gelegt. Rahel ist aber so schwach gewesen, die hat es fast nicht können. Jetzt fast nicht, man hat es schon wahrgenommen, aber es war extrem schwach gewesen. Und dann haben sie es mehr gegeben. Und was mir extrem eingefahren ist, ist, ich habe den Bübel schon an, haben wir ihn getauft. Ich habe ihn eigentlich nicht gekannt, oder? Und in dem Moment, ich als gläubiger Mann, haben wir auch im Vorfeld gedacht, dass wenn es auf die Welt kommt, der Bett ist noch richtig ordentlich für das Kind. Ich habe nicht mal daran gedacht. Ich habe es einfach in die Hand genommen, in die Arme genommen. Und ich habe sicher über 100 Mal ihm einfach gesagt, wie fest das ihn liebe. Und wie schön, dass er ist. Und das ist das, was mich so krass enttäuscht, dass ich für diesen Bubu einfach gefühlt fast eine bedingungslose Liebe hatte. Einfach, das war einfach da gewesen. Ich wollte nichts anderes sagen, als ihm einfach sagen, dass ich ihn liebe. Und er hat 20 Minuten hat er gelebt. Sie haben ihn nach etwa 10, 15 Minuten bei mir im Arm, haben sie ihn zurückgegeben, Rahel, auf den Brustkorb. Und sie hat es auch gespürt. Sie hat gesagt, irgendwann habe ich das Gefühl, sie ist gestorben. Und dann haben sie geguckt, dann ist er gestorben. Und das, für mich ist es einfach auch der Link zum Göttlichen. Jetzt beim Christlichen tut man oft, sagt man, der Mensch ist nach dem Ebenbild von Gott geschaffen. Oder im Mensch gibt es Sachen, die fast ein göttlich sind. Und für mich ist der Moment von, ich bekomme das Kind in meine Arme und ich liebe das auf eine Art und Weise, die so deftig ist, dass ich mir gedacht habe, ja, Moment, also wenn Gott mich noch mehr liebt als das, und zwar egal, ich meine, mein Sohn, der hat Blut dran gehabt, der hat nicht geschrauen, der hat einfach ein bisschen gelebt, aber der hat nichts bewiesen, der ist einfach gewesen. Und das ist das, was mir so eingefahren ist, die bedingungslose Liebe, die ich schon habe für mich, für mein Kind, und wo möglich Gott auch für mich hat, was ich super schön finde. Mhm. Und der Glaube, der dort halt extrem hilft, dass ich denke, ja, der Bibel, der ist jetzt einfach direkt auf den Himmel, der ist der Pepe, meine Grosseltern, und wenn ich so die Vorstellung, die finde ich köstlich, dass er dort ist und schon an Bull spielt oder was auch immer. Mhm. Und das ist etwas, wo ich mich sogar ein bisschen freue drauf. Dass, wenn ich dann mal sterbe, sehe ich ihn dann vielleicht. Und dort, das, was ich daran glaube, dann sehe ich ihn wieder. Ob es wirklich so ist, weiß ich auch nicht.
Mhm. Also schon wahnsinnig viel Trost erlebt in dem Schmerz.
Ja. Lustigerweise auch gerade nachdem es passiert ist. Ich habe ein Mail dann geschickt an die ganze Bude mit einem recht brachialen Bild. Also meine Frau, die Tränen hat, und der Sohn, der auf ihrem Körper liegt, aber schon tot. Und dort, wenn ich mich erinnere, haben wir geschrieben, wir sind dankbar für alles, was wir erleben. Und ich dachte, shit, schon Tag zwei nachher. Also es ist brutal schmerzhaft gewesen, wirklich, ja. Mhm. Aber es ist schon wie einfach irgendwie auch dankbar für Freunde, für Familie und ja, gefühlt einfach auch, dass man getragen ist irgendwie. Und das, was ganz spannend war, ist, ich habe nicht gewusst, wie ich reagiere, ob ich mein Sohn, mein Todsohn, jemandem was zeigen oder nicht. Und schlussendlich habe ich gemerkt, mit jeder Person, die er sieht, geht bei mir der Schmerz ein bisschen zurück und ich werde stolz. Und ich kann nicht sagen, das ist mein Sohn, er ist zwar nicht mehr lebend, aber das ist der Johann. Mhm. That's my son. Irgendwie. Und das ist irgendwie schön gewesen, dass ich die ganze Familie vorbeikomme, beste Freunde, die ich einfach kann zeigen konnte. Und das hat den Schmerz irgendwie gelindert. Das war schon ein schönes Erlebnis gewesen, wo ich im Vorfeld nie hätte können mir erdenken, dass es vielleicht so ist, wo er einfach war. Und dann sind auch bei Rahel und bei allen Leuten, die bei ihr gekommen sind, extrem viel Tränen geflossen, aber auch viel Freude, wie die Tochter reagiert hat auf den Schwan. Das war absolut wunderschön gewesen. Mhm. Also sind wir auch dankbar gewesen für den Sommer, hey, für unsere Tochter.
Mhm. Genau. Mega schön. Merci vielmal. Wie ist es denn für euch als Familie weitergegangen? Also weißt du, ihr habt, ja, ich musste verabschieden vom Johann. Das ist sicher auch das Titel gegangen, oder? Wo das echt so im Vordergrund war. Mhm. Ist es dann eher für euch eine Frage, wollt ihr weitere Kinder, oder ist der Schmerz zu gross gewesen, um an das zu denken, oder wie habt ihr weiter geplant?
Also die Rahel, meine Frau ist eine sehr fröhliche, hat eine sehr lebhafte, warme Person, und sie ist es noch einmal sehr schwierig gewesen nachher, also so ein, zwei Jahre, ich würde sagen zwei Jahre, wo ich weiß nicht, ob man sagen kann, Depression, aber was sicher depressive Züge sind da gewesen, Kraftlosigkeit und so. Und dann irgendwann haben wir gesagt, also in dem Moment können wir uns nicht vorstellen, es ist echt zu viel, irgendwie geht es nicht. Vielleicht wäre es ja gleich gegangen, aber in dem Moment haben wir gesagt, es geht nicht. Und dann haben wir dann irgendwann entschieden, nein, jetzt ist gut, wir haben eine wunderbare Tochter, wir haben uns das zweite gewünscht, es ist leider gestorben und jetzt ist gut. Es ist gut so. Mhm. Also jetzt gibt es keine Kinder mehr bei uns.
Mhm. Du hast dich weiterhin in deinem Unternehmen sehr engagiert. Hast du eigentlich ja von Anfang an, oder? Du hast die Lehre gemacht im Unternehmen, bist eigentlich immer in diesem Unternehmen. Du hast eben die Prinzessin fest mitgeprägt, also das, eine Marke von Jordi. Und es ist nachher irgendeinmal ja auch zum Punkt gekommen, wo dein Vater zurückgetreten ist quasi und die Unternehmensführung weitergegeben hat an euch, an die nächste Generation. Das waren vier Brüder, die alle involviert waren im Geschäft. Und das ist, ja, das ist ein herausfordernder Prozess gewesen, oder? Die Unternehmens- oder die Generationenwechsel. Kannst du uns noch ein bisschen von dem erzählen?
Ja, genau. Also der Vater hat eigentlich schon sehr früh, also der Bruno Jordi hat schon sehr früh das initiiert, einen super Generationenwechsel, und externe Hilfe geholt. Ich war dann 17 etwa, und mein Bruder, der Älte, in dem Fall 24, 25 dort rum. Das ist sehr gut aufgeleistet gewesen von meinem Vater. Ich glaube, die Challenge ist halt einfach, wenn du mit 17 Fragen bekommst zum Unternehmertum, was du mal machen möchtest, bist du einfach an einem Punkt, wo das einmal ich jetzt nicht können beantworten konnte. Also, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber anfangs lernt, hast du andere Sorgen als jetzt zum Unternehmen von deinem Vater. So. Und so würde ich sagen, es ist super aufgeleistet worden, aber ich bin recht jung gewesen. Und mein Vater ist sehr ein visionärer Typ gewesen, der konnte Menschen päckeln. Also, das Feuer, das er hatte, für Sachen, hat er können übermitteln. Aber er war ein Patron gewesen. Also, er hat gesagt, was durchgeht. Er hat vieles selber entschieden. Auch aus der Geschichte, was mit seinem Bruder dann hat gegeben, was nicht immer einfach war. Für ihn war klar, okay, dann entscheide ich einfach. Mhm. Wenn es Probleme gibt, dann suche ich nicht Diskussion mit meinem Bruder, sondern ich entscheide einfach. Mhm. Und so hat das, sie halt die Leute, die sind gewöhnt, an diesen Führungsstil, an diesen Mensch Bruno, der so vorgeht, und dann kommen die Söhne, die vielleicht gerne eine flachere Hierarchie möchten, mehr Leute, die mitreden. Und das ist noch so ein Päckchen, das du da mitnimmst, ja, das nicht zu unterschätzen ist.
Mhm, ja, und ungewöhnlich ist ja auch, dass die vier Brüder, Diskussion war, glaube ich, auch noch gewesen, ob eure Schwester auch noch einsteigt, aber sie hat sich nervig entschieden, nein, das ist ein bisschen euer Ding. Also das ist ja auch noch ungewöhnlich, oder? Nicht nur jemand übernimmt und man muss sich an einen neuen Führungsstil gewöhnen, sondern ich kann mir vorstellen, jetzt kommen da vier Brüdchen, wo die auch noch zusammen müssen Führungsstil entwickeln, oder?
Mhm. Ja, genau. Familie, da sind viele Emotionen, vielleicht auch gewisse Erwartungen rum, Sachen, die richtig tief sitzen, oder man tut, kannst verändern.
Mhm. Und für dich war immer klar, dass du übernimmst, dass du möchtest dem Unternehmen bleiben, dass du ins Unternehmertum einsteigst.
Also dann, wo das passiert ist, wo der Generationenwechsel angefangen hat, 17 war ich, oder Gabriel 24, dann haben wir noch überhaupt nicht drunter vorstellen können. Es waren auch gegen andere Leute im Lied, Vater war noch da und so. Und ich, ja, habe dort die Lehre gemacht, aber ich war einfach dort gemütlich dabei gewesen und nicht können mir vorstellen, was es bedeutet.
Nachher bist du ein bisschen auf den Boden von der Realitäten aufgeprallt. Irgendwann hast du realisiert, es bedeutet viel Verantwortung, oder?
Mhm.
Wie hast du das gemerkt?
Bei mir habe ich das Gefühl, dass es einfach Zeit braucht und Situationen, wo ich merke, wo ich challenged werde, wo ich merke, im Moment, so mache ich es nicht. Ich mache es anders. Und dann, in dem Moment, wo ich merke, ich mache es anders, merke ich, ich kann es ja gar nicht ändern. Ich bin zwar Inhaber, wenn etwas passiert, bekomme ich als Jordi, wo ich Jordi bin, bekomme ich alles ab. Und dort habe ich gemerkt, ich muss und ich will Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel im Leben. In dem Moment, wo man Verantwortung übernimmt, verändert sich eigentlich sehr vieles.
Also wie hat das ausgesehen für dich? Also du hast wie gemerkt, hey, ich werde verantwortlich gemacht für Sachen, die ich aber eigentlich anders würde machen lieber. Mhm. Aber eigentlich hast du keine Kompetenzen, um sie so beeinflussen. Habe ich es richtig verstanden?
Genau. Ja.
Und was hast du nachher geändert an dieser Situation?
Es ist dann der Moment gekommen, wo wir gemerkt haben, das ist das Konstrukt, wie wir es jetzt haben oder dann zumal hatten, mit allen Jungs, die verboten sind, Also ich und meine drei Brüder müssen wir uns anders aufstellen, dass es funktioniert. Und so ist es dann zumal zur Entscheidung gekommen, dass wir als Brüder den Verwaltungsrat übernehmen. Und das ist sicher eine Entscheidung, die wir so kommuniziert haben, die Teil verstanden haben, Teil weniger. Und das war eigentlich der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh shit, jetzt bin ich im Verwaltungsrat, jetzt trage ich richtig, richtig viel Verantwortung und habe dann auch nach wirklich mehr und mehr Verantwortung übernommen. Bis zum heutigen Zeitpunkt, ja.
Wo du Verwaltungsratspräsident bist, oder?
Sogar, ja. Als junger Schnauzer.
Mhm. Also das heisst, du hast ja eingangs gesagt, du bist eigentlich ein scheuer Bub gewesen, oder? Also das ist eigentlich nicht unbedingt deine Art, dass du dich gerne in so Situationen bringst, wo du Führung übernimmst, wo du Entscheidungen triffst, wo du herstehst vor allen anderen. Was gibt dir dort die Überzeugung, dass du das trotzdem machst, so in eine Führungsrolle reinzugehen?
Also erstens mal, es ist ein Erbe, das wir bekommen haben und das wir sehr schätzen.
Mhm.
Also ich und meine Brüder, für uns ist es eine Ehre, dürfen wir das machen.
Mhm.
Die Unternehmung weiterbringen mit allen Menschen, die da drin sind, mit denen unterwegs sind.
Und es sind viele Menschen, oder? Vielleicht?
Ja, etwas über 70
mhm.
Leute. Mit denen geht man weg. Das ist der grösste Teil des Tages, ist man im Unternehmen, mit diesen Leuten zusammen. Man hat die Möglichkeit zu gestalten, zu prägen. Und das ist alles. Das ist eine coole Sache. Das ist auch das, was ich mir irgendwie wünsche.
Mhm.
Können zu prägen, Vollgas geben und mit den Brüdern, dass das funktioniert, das ist natürlich ein riesen Privileg. Also wir sind verschieden, wir ticken wirklich verschieden und wir geraten an in die Haare, das ist auch so, gehört dazu. Mhm. Aber wir machen zusammen Ferien, wir verbringen sonst Zeit zusammen und wir sind irgendwo durch eine Einheit. Und das schätze ich extrem, das können zu machen mit meinen Brüdern.
Mhm.
Hat zum Beispiel mein Vater Das ist echt nicht gegangen. Das ist einfach nicht gegangen.
Mit seinem Bruder.
Mhm. Und Schwester hat er auch noch gehabt. Und das ist ein Privileg. Und der Vater, der ist immer noch da. Der Vater, der ist einfach im Hintergrund, der lässt sich das alles an, macht so sicher auch seine Sorgen zwischendurch. Aber der ist da und unterstützt uns einfach. Als seine Söhne. Und das ist schön.
Was hast du vielleicht auch für Visionen in die Zukunft? Also, woher willst du noch mit dem?
Mit dem Unternehmen Jordi.
Mhm.
Gute Frage. Natürlich wollen wir erfolgreich sein. Mhm. Erfolgreich. Nicht nur in finanzieller Sicht, sondern ich persönlich wünsche mir extrem, dass, wenn Leute hier kommen, arbeiten können, dass das ein Ort ist, wo sie gerne sind, wo sie gerne Gas geben. Das ist für mich noch vor dem finanziellen Erfolg. Ich mache, dass wir hier so erfolgreich sind. Die Art und Weise, wie wir zusammen arbeiten, wie wir zusammen Geschäfte, wie wir Kunden umgehen, dort möchte ich irgendwie erfolgreich sein. Dass wir so eine sportlich-familiäre Dynamik entwickeln. Dass wir auf die Schulter klopfen, cool gemacht, super gemacht und jetzt einander auf Sachen herweisen, aber wir sind zusammen unterwegs. Wir geben einander auf den Deckel, aber wir sind zusammen unterwegs und geben uns als Mannschaft, als Team, wir gehen füreinander.
Mhm.
Wir gehen zusammen durch den Konten. Das ist das, was ich mir irgendwie wünsche oder irgendwie das Gefühl habe, das ist irgendwie auch Reichtum. Es ist einfach, wenn das alles irgendwie stimmt. Ja.
Mhm.
Und das andere ist natürlich, dass wir finanziell erfolgreich sind. Und finanzielle Freiheit bedeutet auch, dass du positiv kannst prägen, du kannst grosszügig sein. Und das finde ich auch sehr, sehr schöner Gedanke. Und die nächste Generation, die ist da. Also in unserer Familie sind 12 Kinder rum. Ob das jemand von denen übernimmt, keine Ahnung. Wissen wir nicht.
Oder ob es alle 12 übernehmen.
Also, genau.
Geht auch noch die nächste Challenge.
Nächste Challenge, aber so wie es aussieht, wird es meine Tochter.
Ja, danke vielmals, Sam, für den Einblick in dein Leben. Mega spannend gewesen und sehr inspirierend und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute.
Danke vielmals.
Ja, ich habe gelacht, ich habe gerannt und ich bin inspiriert worden. Der Sam Jordi beeindruckt mich mit seiner ehrlichen, humorvollen und tiefgründigen Art, sein Leben anzupacken. Möchtest du weitere Lebensgeschichten hören, dann kannst du das ermöglichen. Und zwar mit deiner Spende. ERF Media finanziert sich durch zahlreiche, grosszügige Spenderinnen und Spender. Merci vielmals schon jetzt, dass auch du mitdrehst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Das nächste Vis-à-vis gibt es nächste Woche am Donnerstag mit meiner Kollegin Ruth Stutz. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Podcast von ERF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.